You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Ein weiterer Punkt, der so ein bisschen hier aufgenommen wurde, war Herbst 89, so das Verständnis von wir gestalten Gesellschaft, wir verändern Gesellschaft, wir lassen uns auf eine neue Gesellschaftsform, auf Ideen ein. Ist das vielleicht zu wenig ausgewertet worden, dass man zu wenig darauf Rücksicht genommen hat, um auch für künftige Jahre, 30, 35 Jahre später, vielleicht noch etwas davon so zu profitieren, Dinge, die man falsch gemacht hat, Dinge, die man anders angehen hätte müssen, dass man ein Mitspracherecht gerade dabei hat, wenn Unternehmen abgewickelt werden, wenn Unternehmen sich ansiedeln, dass man guckt, wie ist ein Arbeitsmodell aufgebaut. Also es gibt ja ganz viele Gründe und ganz viele Momente, die damals diskutiert wurden, die aber in der heutigen Sicht irgendwie ziemlich hinten runterfallen. Also wo man überhaupt keinen Bezug mehr dazu hat oder wo man denkt, ah, scheiße, warum macht man die gleichen Fehler nochmal? Ist das eine fehlende Analyse, ein fehlender Mut, das mitzugestalten oder was ist das? Ist das ein Rechtssystem, was das gar nicht zulässt, den runden Tisch? Also das ist ja sowas. Ich bin zum Beispiel so sozialisiert worden mit dem runden Tisch und ich fand das eine ziemlich nice Erfindung, so dass Leute sich zusammensetzen und deshalb kommt das wahrscheinlich auch so, dass wir als TU Dresden oder dieses kleine Team sowas anregen, dass wir sagen, wir wollen Leute zusammenbringen, wir wollen mit denen reden. Das ist vielleicht so ein sozialer Hintergrund, den mag man mir bitte nicht übel nehmen, aber das ist so ein Motivator für mich auch, sowas zu tun. Und mir fehlt das in der Politik. Mir fehlt das und offenkundig, wenn ich mich mit Leuten hier unterhalte, ist das ähnlich. Also die da oben entscheiden und wir sind nicht gehört. Und dieses Gefühl, könnte man das nicht besser irgendwie kanalisieren? Könnte man das nicht mit einbringen?
Also ich meine, 1989 ist wirklich eine der größten Stunden der Demokratie gewesen, wie das Volk sich die Demokratie und die Selbstbestimmung geholt hat. Und man hätte danach, glaube ich, vieles von dem doch noch mal mehr aufnehmen können. Wir haben zum Beispiel Artikel 146 des Grundgesetzes, in dem drinsteht, dass es eine Volksabstimmung gibt über neues Grundgesetz. Und das war aus westdeutscher Sicht immer dafür gedacht, dass man im Fall der Wiedervereinigung dann eben das gesamte deutsche Volk über das Grundgesetz abstimmt, was ja 1949 im Westen nicht passiert ist. Das hat man dann gelassen. Ich glaube, das ist ein großer Fehler gewesen. Man hätte ja weiterhin mit dem Grundgesetz, was sich da schon lange bewährt hat, größtenteils mit operieren können, aber doch auch anders noch mit integrieren können, aber dann eben alle darüber abstimmen lassen können. Und das hätte nochmal viel mehr, ja, Ownership, sagen wir heute, also viel mehr Identität mit diesem gemeinsamen Grundgesetz dann für alle bedeutet. Das ist das eine. Das andere ist, ja, auf jeden Fall runde Tische. Wir brauchen Streitschlichtungsmechanismen, wir brauchen Diskussionen. Wir sehen das auch, also solche Mediationsverfahren, die gibt's ja auch ganz vielfältig. Wir haben jetzt das neue Instrument des Bürgerrates, wo Menschen zusammenkommen, die repräsentativ ausgewählt sind und sich besonderer Probleme annehmen. Das wird dann vorgeschlagen und da muss man sehen, was das Parlament daraus macht. Man kann auf jeden Fall nicht sagen, das interessiert uns nicht. Ja, das ist die grundsätzlich falsche Herangehensweise. Das heißt aber natürlich auch nicht, dass das, was der Bürgerrat entscheidet oder zu welchen Schlüssen er kommt, dass das dann vom Parlament umgesetzt wird, weil natürlich das Parlament von uns demokratisch legitimiert ist durch die Wahl. Aber wir müssen immer im Gespräch bleiben. Das ist Demokratie und dafür brauchen wir runde Tische im Kopf und auf der Straße und in den Gebäuden.
Also medizinhistorisch, wenn ich das jetzt mal an konkreten Beispielen benennen kann, ist natürlich ganz klar, dass da 1989, 90 extrem viel verpasst wurde und dass wir im Gesundheitswesen durchaus Dinge hätten übernehmen können aus DDR-Zeit, die uns heute sehr gut anständen, wenn wir sie hätten. Also die Befreiung der Ärzte von kommerziellen Rücksichten, die ist ja vom Gedanken her nicht schlecht, um das mal zu nennen. Und Polikliniken als immer wieder gern zitierte Struktureinrichtungen, die jetzt in etwas anderem Gewand wieder da sind. Aber auch das ist ja nicht ganz falsch. Also klar, das war auch etwas, wo man Leute damals in, auch durchaus die Ärzte, die das selber gar nicht unbedingt wollten, in Anstellungsverhältnisse getrieben hatten, nämlich eben kein Anstellungsverhältnis mehr zu haben und sagen, ihr müsst euch jetzt alle selbstständig machen, ihr müsst Kleinunternehmer werden in eurer Praxis, das wollten viele gar nicht. Viele wollten es auch, aber man hätte einfach die Freiheit lassen müssen und nicht sagen müssen, 1995 ist übrigens Schluss hier mit Poliklinik, das ist uns zu sozialistisch. Das zeugt, finde ich, auch im Nachhinein von einer gewissen Unsouveränität. Da hätte man viel gelassener sein müssen und sagen, natürlich ist das ein gutes Instrument.
Wir waren zuletzt beim Thema ziviler Ungehorsam und ich würde da gerne nochmal anknüpfen, aber die andere Perspektive aufmachen. Vor ein paar Tagen haben wir diese Bilder von der islamistischen Demonstration in Hamburg gesehen. Wir haben die Plakate gesehen, Kalifat ist die Lösung. Und da stellt sich immer wieder die Frage, was muss der Staat aushalten und wie viel Toleranz kann oder muss Intoleranten entgegengebracht werden?
Ja, also wir müssen unterscheiden. Wir müssen unterscheiden auf der einen Seite Bürgerinnen und Bürger auf Demonstrationen. Herr Bruns hat es ja vorhin schon gesagt, da darf man sehr, sehr viel sagen. Das gehört zur Meinungsfreiheit, das gehört zur Versammlungsfreiheit. Beides ist ganz besonders geschützt in Deutschland, auch wenn manche Leute fälschlicherweise anderes behaupten. Man darf Geigen auf Demonstrationen herumtragen, man darf auch das Kalifat fordern, obwohl natürlich ist ganz klar ist, das Kalifat, also eine Theokratie, eine Herrschaft Gottes, hat nichts mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu tun, hat nichts mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde zu tun. Wo es dann umkippt, ist, wenn wir eine aggressiv-kämpferische Haltung haben, die darauf abzielt, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, und das ist dieses Dreigestirn aus Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde und Demokratie, abzuschaffen oder den Bestand der Bundesrepublik abzuschaffen. Wenn wir das haben, dann kommen wir in den Bereich der wehrhaften Demokratie. Parteien können dann verboten werden, die verfassungswidrig sind. Grundrechte, politische Grundrechte können entzogen werden. Und damit geht man im Übrigen sehr, sehr vorsichtig um. Wir haben zwei Parteien, die verboten worden sind. Das war beides in den 50er Jahren. Wir haben vier Verfahren gehabt, um Grundrechte zu entziehen. Die sind alle nicht durchgegangen. Das Bundesverfassungsgericht ist da sehr, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend. Das ist ein scharfes, rechtsstaatliches Verfahren, in dem sowas passiert. Und das ist natürlich auch ganz problematisch, dass wir in der Demokratie bestimmtes Verhalten, keine Meinung, ja, bestimmtes Verhalten verbieten und das zu negativen Konsequenzen führt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die Demokratie auch nicht ihre Selbstabschaffung dulden muss. Und ich möchte Ihnen ein Zitat präsentieren von Josef Goebbels von 1929. Und das sind eben die Erfahrungen, von denen ich ja schon eingangs gesprochen hatte, die dazu führen, wie das Grundgesetz heute gestaltet ist. Und Goebbels sagte 1929, wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Wir kommen nicht als Freunde, auch nicht als Neutrale, wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in die Schafsherde einbricht, so kommen wir. Und das ist ganz klar, das darf die Demokratie nicht zulassen, denn Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Und wenn wir demokratisch unter Umständen jemanden wählen sollten, der dann die Demokratie abschafft, dann ist das nicht demokratisch. Da muss die Demokratie wehrhaft sein und deswegen gilt der Satz, keine Toleranz den Intoleranten in dieser Form eben schon. Und die Intoleranten sind diejenigen, die spalten und die den Zusammenhalt der Gesellschaft gefährden.
Herr Bruns, Sie haben vorhin gesagt, man muss irgendwie dagegenhalten. Wir waren bei dem Satz, wir sind das Volk, wenn der quasi gekapert wird. Wie kann man denn dagegenhalten? Soll man sich gegen Demonstrationen anschließen oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, sich einzubringen, Stellung zu beziehen?
Naja, also gut, das Erste sind natürlich vielleicht, wenn man da jemand ist, der auf Demos geht, dass man sich einer Gegendemonstration anschließt. Man kann ja auch aber auf parlamentarischem Wege kommunal sich engagieren und sagen, ich reg mich nicht nur auf und meckere oder habe Angst, sondern ich mache jetzt was. Ich halte sozusagen auch mit politischen, mit dem Arsenal der Demokratie dagegen und überlasse dieses Arsenal eben den Demokratiefeinden, sondern engagiere mich in Parteien, die eben für dieses Dreigestirn stehen. Also da, glaube ich, gibt es schon durchaus verschiedene Ansätze. Und es gibt ja auch manchmal auch, das haben wir ja jetzt ja in diesem Forum eben auch gefunden, ja auch noch das, was Stefan Wiegand vorhin sagte, eine Ebene darunter, dass man Bürgerkonferenzen einführt, dass man eine Art runden Tisch nachbildet. Also gerade in der Medizinethik zum Beispiel haben wir sowas, solche Bürgerkonvente auf städtischer Ebene, auf kommunaler Ebene durchaus schon gehabt zu bestimmten Fragen, um ein etwas besseres Meinungsbild einfach abzufragen bei Dingen, die man jetzt nicht so ganz leicht mit Ja oder Nein beantworten kann. Also Sterbehilfe zum Beispiel, wo es nicht immer so leicht ist, Ja oder Nein zu sagen, sondern wo man ein bisschen differenzierter vorgehen muss. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz spannendes Element, hat es übrigens in Frankreich auch gegeben. Macron hat solche Bürgerkonvente auch zu eben solchen medizinethischen Fragen abhalten lassen.
Lassen Sie uns doch gerne darauf nochmal eingehen. Wir beide kennen uns aus dem Medizinstudium und im Medizinstudium, auch im Bereich Medizinethik, lernen wir ganz viel über Themen wie partizipative Entscheidungsfindung. Wir lernen, okay, die Patienten, wir sollen alle einbeziehen bei Diskussionen von Therapieoptionen, bei Möglichkeiten. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch auf ein paar konkrete Themen eingehen können. Medizinethisch, in welchen Bereichen geht es um Mitwirkung, um Teilhabe auch des Patienten?
Ja, also das ist ja so ein bisschen das, was schon unter dem Stichwort Demokratisierung auch der Medizin angesprochen wurde. Also in der Tat macht es mir am meisten Freude, eigentlich in der Lehre eben dafür zu werben und zu vermitteln, dass wir eben Patienten an allererster Stelle einbeziehen müssen, dass wir sie nach ihren Wünschen, nach ihren Präferenzen fragen, wenn das nicht mehr geht, die Angehörigen, die Bevollmächtigten, und dass wir nicht eine paternalistische Medizin fahren, die schon am besten weiß, was gut für die Patienten ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich, wo wir aber auch schon viele Errungenschaften haben. Also wir haben das Patientenverfügungsgesetz, wir haben das Patientenrechtegesetz, also ein Recht auf eine Zweitmeinung, auf vollumfängliche Akteneinsicht. Also früher war das immer so ein gehüteter Schatz, die Patientenakte, die bekam niemand zu sehen. Ja, die Zeiten sind zum Glück vorbei. Auch die Übermittlung von Diagnosen, und auch wenn es schlechte Diagnosen sind, das ist heute ganz klar, dass das gemacht werden muss in dem Rahmen, wie der Patient es sich wünscht. Aber was eben nicht geht, ist ein vermeintlich therapeutisches Privileg. Ja, das sagen wir jetzt dem Kranken nicht. Das macht ihn nur noch kränker. Das geht auch nicht. Also die Patienten im Unklaren lassen. Es sei denn, sie sagen ganz bewusst, ich will das alles nicht hören, lass mich in Ruhe. Das ist natürlich legitim. Aber Demokratisierung der Medizin heißt eben wirklich Teilhabe von Patienten an Therapieentscheidungen, die sie betreffen oder ihre Angehörigen, die dann eben involviert sind. Aber das kann natürlich auch weitergedacht werden, dass man eben auch sagt, in der Medizin werden auch noch andere Dinge unter größerer Teilhabe entschieden. Also zum Beispiel gibt es ja jetzt Ansätze, Laien mehr in die medizinische Forschung zu integrieren und zu sagen, also wir wollen auch da die Stimme hören von den möglicherweise Betroffenen und nicht nur von den Wissenschaftlern. Wir haben in der Ethikkommission an der TUD auch Laien sitzen, also die keinen medizinischen Bezug haben, ganz bewusst. Und selbst da ist aber immer noch das Übergewicht sehr auf Seiten der Wissenschaftler, auf Seiten der Mediziner. Das ist nicht immer gut. Also da könnte man noch mehr tun.
Gerade von der Ethikkommission gesprochen. Vielleicht können wir ganz noch mal kurz auf den Unterschied eingehen. Ethikkomitee, in dem sind Sie auch stellvertretender Vorsitzender, und dann aber auch die Ethikkommission. Was sind denn die Unterschiede, was sind die Aufgaben?
Also die eben erwähnte Ethikkommission begutachtet Forschungsvorhaben, bei denen Menschen oder Tiere einbezogen werden. Jedes Forschungsvorhaben an einer medizinischen Fakultät in Deutschland muss sich so einem Votum unterziehen, einer Ethikkommission. Und ein Ethikkomitee, das ist tatsächlich jetzt begrifflich leider sehr dicht beieinander, ein Ethikkomitee kümmert sich um ethische Fragen in der klinischen Patientenversorgung, am Krankenbett. Wenn es also um wirklich Fragen geht, sollen wir alles machen, was wir können? Ist das jetzt richtig? Ist das im Sinne des Patienten oder ist das vielleicht gar nicht mehr gewollt?
Und wie ist die Schwelle? Also wer kann Sie kontaktieren? Kann ich das als Patient machen, als Angehöriger oder vielleicht auch als Arzt?
Ja. Jeder. Also die Schwelle scheint für Angehörige und auch Pflegende leider immer noch etwas höher zu sein. Meistens kontaktieren uns Ärztinnen und Ärzte, aber durchaus nicht allein. Also es ist für alle möglich und wir werben dafür auch offensiv. Und es gibt es aber auch nicht nur in Dresden. Also es gibt in Sachsen sehr, sehr viele Ethikkomitees an Krankenhäusern.
Okay, und wie versuchen Sie, die Schwelle abzubauen? Durch Werbung dann? Oder gehen Sie konkret auf die Leute zu?
Nein, das würde ein bisschen merkwürdig wirken, glaube ich, wenn wir jetzt auf die Leute zugehen würden. Und also da muss man sozusagen auch im kollegialen Umfeld natürlich ein bisschen schauen. Wir gehen ja schon davon aus, und das dürfen wir, glaube ich, auch, dass Medizin immer nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wird. Aber es gibt natürlich leider Gottes inzwischen bei vielen Patienten und Angehörigen den Verdacht, dass bestimmte Dinge nur aufgrund des Geldes gemacht werden. Also dass kommerzielle Aspekte, das habe ich vorhin erwähnt, so weit reinspielen, dass Therapieentscheidungen beeinflusst werden und Indikationen nicht strikt eingehalten werden, wo man vielleicht vielleicht eher dann ein abwartendes Vorgehen empfehlen würde, aber dann im Sinne des Krankenhauses, der Betriebswirtschaft gesagt wird, das wäre aber jetzt gut für uns und wir machen das. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Gefahr. Das ist ein Riesenproblem. Und da sind wir tatsächlich gerade, glaube ich, an der Schwelle, dass wir auch unseren Ruf als Mediziner verlieren, wenn wir da nicht höllisch aufpassen. Und dass wir also immer klar machen, dass Vertrauen sozusagen unantastbar ist, dass wir nur im Sinne des Patienten handeln und nicht etwa noch im Hinterkopf im Sinne für die Einrichtung oder für irgendeinen Hersteller oder was auch immer.
Okay, das waren jetzt alles Beispiele, die aktuell irgendwie Relevanz haben. Wie ist es denn, wenn wir unseren Blick ein bisschen zurückrichten? Sie haben habilitiert zum DDR-Gesundheitswesen. Und gerade das Thema Eingaben, vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Was gab es denn für Möglichkeiten, irgendwie ja mitzuwirken oder auch das Gefühl zu haben, ich kann mitwirken, ich darf irgendwie meine Meinung holen?
Ja, Herr Steiger und ich haben das schon angerissen. Also das Instrument der Eingabe war in der DDR ja sehr verbreitet. Also fast jeder DDR-Bürger hat in seinem Leben mindestens eine solche Eingabe mal geschrieben.
Vielleicht können Sie zuallererst noch mal kurz für die Leute in meinem Alter erläutern, was eine Eingabe ist.
Was ist eine Eingabe? Es ist eine, ja, ein, kann man sagen, ein Beschwerde- oder Bittbrief, eine Petition. Das klingt schon wieder so ein bisschen hochtrabend. Das ist einfach ein Schreiben. Das konnte aber auch in Berlin mündlich sogar vorgebracht werden. Ein Schreiben, in dem ein Missstand thematisiert wird. Da bin ich ungerecht behandelt worden. Da läuft irgendwas schief. Da waren die Ärzte betrunken in der Poliklinik. Das kann doch wohl nicht sein. Oder all solche Dinge. Also von Trivia bis wirklich ernsthaften Dingen. Und in der DDR gab es ein Eingabengesetz, also auch in der DDR-Verfassung war dieses Instrument der Eingabe verankert und das wurde sehr ernst genommen. Also es ist ganz erstaunlich, das habe ich eben in meiner Forschung gefunden, dass diese Eingaben durchaus nicht immer in der Ablage P gelandet sind, sondern der Staat auch aus dem Eigeninteresse erkannt hat, da können wir uns kümmern, da können wir zeigen, dass wir dem Einzelnen durchaus helfen, dass es nicht nur um das Kollektiv geht. Und manche Kritiker sagen, das ist eigentlich ein eher vormodernes Instrument. Ja, es hat sowas Feudales. Man muss an die übergeordnete Obrigkeit irgendwie schreiben und um etwas bitten. Das hat es sicher auch ein bisschen. Aber auf der anderen Seite war es eben ein Instrument, was für viele leichter gangbar war als heute vielleicht der Weg zum Rechtsanwalt, wenn es darum geht, jetzt eine Beschwerde einzureichen wegen vermeintlich falscher Behandlung oder fehlerhafter Behandlung oder weil man sich schlecht behandelt gefühlt hat. Das ist ja heute vielleicht noch nicht immer ganz so ideal geregelt.
Ich da kurz was zu beitragen kann. Und zwar, wir haben in Artikel 17 des Grundgesetzes haben wir das Recht, Petitionen zu verfassen. Die müssen dann auch entsprechend beantwortet werden. Aber was natürlich das Entscheidende ist, es gibt immer eine Schwelle zum Rechtsanwalt, zur Rechtsanwältin zu gehen, das kostet natürlich auch entsprechend Geld. Aber was natürlich das Entscheidende ist, um Demokratie zu sichern, ist, dass wir die Möglichkeit haben, zu Gerichten zu gehen und dass dort Entscheidungen überprüft werden. Verwaltungsgerichte, das Bundesverfassungsgericht, dass eben immer nochmal geschaut wird, hat sich hier der Staat und haben sich die Organe eigentlich rechtsstaatlich verhalten? Und das passiert und Entscheidungen des Staates werden ständig aufgehoben von den Verwaltungsgerichten und vom Bundesverfassungsgericht, weil natürlich auch im Staat nur Menschen arbeiten und Menschen irren und machen Fehler. Und dafür brauchen wir Kontrolle, deswegen Gewaltengliederung, ein ganz, ganz wesentliches Element natürlich, um Demokratie aufrechtzuerhalten.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.